Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Was kann man Schöneres über Jesus aussagen? Worin wird deutlicher, wer Jesus ist für uns? Meine Hoffnung und meine Freude. Alles das, was ich zum Leben brauche. Er ist die Person, um die es geht, die alles anders macht. Das sei mal so die Überschrift für das, was wir heute miteinander bedenken. Wir haben ja seit ein paar Wochen den ersten Thessalonicher Brief so als Grundlage für die Predigten. Und heute sind wir beim dritten Kapitel angelangt. Ich lese euch die 13 Verse dieses Kapitels. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottes Diener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben. Ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allzeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Soweit dieser Abschnitt. Ich halte das nicht mehr länger aus. So beginnt Paulus ja hier sinngemäß. Und vermutlich kennt jeder von uns Situationen, in denen er so ganz ähnlich empfunden hat. Ich halte die Ungewissheit nicht mehr aus. Wann endlich bekomme ich ein Lebenszeichen? Wann endlich trifft die erlösende Nachricht ein, dass alles gut ausgehen wird oder vielleicht schon gut ausgegangen ist? Ich halte diesen Druck nicht länger aus. Immer muss ich alle anderen zuerst sehen und allen anderen die Laune heben. Immer muss ich den Erwartungen anderer genügen. Immer wird von mir verlangt, dass ich etwas geben muss, wo ich selber oft leer bin. Ich halte den Druck nicht mehr aus. Ich halte diese Perspektivlosigkeit nicht mehr aus. Ständig drehen wir uns im Kreis. Unsere Kommunikation ist einfach nur festgefahren und die Beziehung leidet. Ich halte die Schmerzen nicht mehr aus, die nagen an meiner Substanz und sie rauben mir die Hoffnung. Ich halte das nicht mehr länger aus. Wer das so sagt, ist meist voller Unruhe, so innerlich hin und her getrieben wie ein Löwe im Käfig, von einer Seite zur anderen, rastlos und doch unfähig, klare Gedanken zu fassen. Wenn nun Paulus hier in diesem kleinen Abschnitt sogar von sich selbst zweimal das so sagt, ich halte das nicht mehr aus. Vielleicht können wir ein bisschen nachvollziehen, wie es in ihm aussah. Und Paulus hatte richtig große Sorge um diese Gemeinde in Thessaloniki. die ihr die letzten zwei Predigten gehört habt, ihr werdet euch erinnern, von Beginn an war diese Gemeinde in einem Dauerstress. Die wurde von außen bedrängt. Da gab es Druck, der auf sie gemacht wurde. Die Einzelnen wurden schief angeschaut und gemieden in der Gesellschaft. Und die Gemeinde als Ganzes benachteiligt und an den Rand gedrängt. Es war so schlimm, dass Paulus, Timotheus und Silas in einer Nacht- und Nebelaktion die Stadt verlassen mussten. Und diese ganze Gemeinde, die war erst wenige Wochen alt. Das heißt, als sie aufgebrochen sind, war zu diesem Zeitpunkt alles noch ungefestigt, vieles ungeklärt, manches gerade erst mal auf den Weg gebracht. Und dieses Gefühl war, das Ganze ist noch so fragil, das braucht noch so viel Begleitung, das braucht noch so ein gutes und stabiles Fundament. Das ist eigentlich schwierig, das ist undenkbar, dass wir jetzt gehen müssen. Was Paulus diese Not gemacht hat, war aber nicht der Fakt, dass die Gemeinde von außen Druck erlebt hat. Er wusste ja selbst, dass Jesus gesagt hat, das wird so kommen. Und er formuliert in diesem Teil unseres Briefes ja auch sehr prägnant: Wir sind dazu bestimmt, Bedrängnisse zu erleiden. Diesen Satz, glaube ich, würden wir am liebsten einklammern oder aus der Bibel rausschieben. Das ist sowas von fremd, sowas von sperrig. Wir sind dazu bestimmt, Bedrängnisse, Widerstand, Druck zu erleiden. Wer will das denn schon? Gott sei Dank, wir haben es nicht nötig in Westeuropa. Ja, wir wissen um Geschwister, denen geht es so. Aber wie gut, dass wir anders leben. Ich komme auf diesen steilen Satz von Paulus noch zurück. Was ihm echt Sorge gemacht hat, wenn er an diese Gemeinde dachte, waren die Schachzüge des Widersachers Gottes. Das kannte Paulus nur zu gut. Der ist ja lange Zeit mit Jesus unterwegs gewesen und wusste, wie der Feind, der Teufel agiert. Seine Angst war, dass es dem Teufel gelingen würde, die Herzen der Thessalonicher zu infiltrieren mit einer Anklage. Wir hatten so ein gutes Leben, bis Paulus kam. Ja, das hat uns zunächst total begeistert, was er von Jesus erzählte. Aber seitdem wir dieser Lehre, diesem Evangelium von Paulus folgen, seitdem wir mit Jesus gehen, haben wir nur noch Schwierigkeiten. Das kann doch gar nicht angehen. Ist vielleicht bei Paulus was nicht in Ordnung? Und hätten die Thessalonicher Paulus verantwortlich gemacht für ihre Schwierigkeiten, hätten sie über kurz oder lang auch seine Verkündigung in Frage gestellt und wären irgendwann sicherlich da gewesen, den Glauben an den Nagel zu hängen. Das war die Sorge von Paulus. Und seit jener Nacht- und Nebelaktion nun hatte er ja nichts mehr gehört. Auch wenn es fast nicht vorstellbar ist, damals gab es keine Smartphones und die Kommunikation über WhatsApp war noch nicht erfunden. Er wusste also nicht in Echtzeit, wie es denen geht. Und deshalb hat er sich entschieden, Timotheus zu schicken. Wir lesen das so und denken, okay, dann schickt er halt Mitarbeiter. Würden wir ja auch machen, wenn wir eine Firma haben, schicken wir Mitarbeiter. Oder wenn wir eine Gemeinde sind, dann schicken wir Mitarbeiter. Der Timotheus war derjenige, der wie kein anderer Paulus so nahe war. Er sagt einmal, niemand versteht mein Herz so wie dieser Timotheus, dieser junge Mann. Das war so eine menschliche und vor allem geistliche Stütze für den Paulus. Und er sagt dann, ich halte es nicht mehr aus, ich muss wissen, wie es denen in Thessaloniki geht, ich schicke den, der mir am nächsten ist, den ich am meisten selber bräuchte, weil ich gerade richtig unterkannte Oberlippe bin und viel Stress habe, ich schicke ihn einfach zurück. Was für ein Opfer, was er hier bringt. In Klammern, was sagt es eigentlich über die Liebe aus, die Paulus zu diesen jungen Geschwistern in Thessaloniki hatte? Und dann konnte Paulus ja nur noch eines warten. Tag um Tag, Woche um Woche, vielleicht sogar Monat um Monat. Ich halte das nicht mehr aus. Wann kommt Timotheus zurück? Und wenn er zurückkommt, was wird er wohl für eine Nachricht mitbringen? Das war die Spannung, die ihn innerlich fast zerrissen hat. Und als Paulus schon in Korinth war, also relativ weit im Süden von Griechenland, da stieß Timotheus wieder zu ihm. Und Timotheus hatte drei gute Nachrichten. Die erste, die Leute in Thessaloniki, die laufen mit Jesus. Die lassen sich nicht verunsichern, die lassen sich nicht aufhalten. Du kommst dorthin und du erlebst, wie sie Jesus lieben. Das ist unglaublich, weil Jesus für sie die Nummer eins ist. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht. Das heißt, sie lebten im Glauben. Die zweite Nachricht war, unter diesen schwierigen Umständen ist die Liebe zueinander gewachsen. Gott hat offensichtlich diese Misere, diesen Druck benutzt, Druck von außen auf die Gemeinde, um das Band der Liebe enger zu knüpfen. Theoretisch können wir uns das vorstellen, dass es geht. Nun müssen wir uns selber mal fragen, wenn wir das Empfinden haben, unsere Nerven liegen blank, wie schnell geht es dann, dass wir ruppiger miteinander werden, oder? Ist es nicht so? Wir brauchen gar nicht so weit zurückdenken. Die Herausforderung, Zerreißproben der Pandemiezeit. In Thessaloniki, die Liebe zueinander wurde stärker. Und die dritte gute Nachricht war, dass zwischen die Gemeinde und Paulus der Feind, der Teufel, der Satan keinen Keil treiben konnte. Und beim Lesen, da habe ich echt die Brocken gehört, die von dem Herzen von Paulus abgefallen sind. Und er fängt an zu jubeln, weil er so befreit ist. Denn nun leben wir wieder. Leute, nun leben wir wieder. Nicht, oh, das hat uns aber jetzt beruhigt. Er sagt, nun leben wir wieder, weil ihr in Jesus feststeht. Welche Gedanken, ihr Lieben, gehen euch durch den Kopf, wenn ihr das hört oder lest? Vielleicht Gedanken, wo man sagt, das ist schon Wahnsinn, ne? So eine junge Gemeinde, so richtig am Anfang des Glaubens. Vielleicht erinnert man sich an die eigene Zeit des Anfangs des Glaubens. Ja, da ist man euphorisch, aber irgendwie mit den Jahren wird das alles so gemächlich. Ist schon bewundernswert, dass die so gestanden haben für Jesus. Und die haben es ja vorher gewusst. Paulus hatte gesagt, ich habe euch das vorher erzählt, worauf ihr euch einlasst. Ich habe euch genau gesagt, was es kostet, Jesus nachzufolgen. Und ihr habt ja gesagt, ihr erlebt es und ihr seid treu darin. Wahnsinn, oder? Vielleicht denkt manch einer auch, wie würde ich wohl reagieren, wenn so ein Druck auf mich käme oder auf uns? Ist es nicht selbstverständlich, dass wir Sonntag für Sonntag uns hier treffen können oder in unseren Kleingruppen, dass wir Gemeinde leben können? Es ist nicht selbstverständlich. Das ist eher unnormal, wenn wir unsere Weltsituation anschauen. Was für Gedanken gehen euch durch den Kopf? Am Anfang seines Briefes hat Paulus drei Dinge benannt, die er bei den Thessalonichern so geschätzt hat. Sie haben trotz allem Gegenwind ganz bewusst im Alltag Glauben gelebt, Schritte des Vertrauens auf Jesus. Sie sind ihm gefolgt. Sie haben gelebt, was Jesus vorgelebt hat. Sie haben der Führung des Geistes vertraut. Glaube. Sie haben, und da steht dann, die Mühen der Liebe auf sich genommen. Ich finde das so klasse an dieser Stelle, ihr Lieben, weil das ist mal ein Ende all dieses romantischen Verständnisses. Ach, wir fühlen uns so zueinander hingezogen. Es ist Arbeit, es ist Mühe zu sagen, ich will den anderen sehen, wie Jesus ihn sieht. Ich will ihm begegnen, wie Jesus ihm begegnet. Das kostet mich was. Und das unter Drucksituation. Und er hat gesagt, und ich bin dankbar für euch, dass ihr an eurer Hoffnung auf Jesus festhaltet. Auf Jesus. Nicht darauf, dass ihr gut weitergeht, nicht darauf, dass alles schön wird, sondern auf Jesus. Solche Bedrängnisse, so ein Druck von außen oder gar Verfolgung ist uns ja fremd im Gegensatz zu vielen anderen Geschwistern, Millionen Geschwistern weltweit. Und da sagen wir dann auch natürlich, Gott sei Dank, dass wir das so nicht kennen müssen. Wir kennen Anfechtung. Ja, das ist mal, das kennt jeder, glaube ich, so auf der persönlichen Ebene, in meinem privaten Leben, in meiner eigenen Nachfolge von Jesus, mit Zweifel, mit Widerstand zu tun zu haben. Na klar, das kennen wir. Das, was uns der erste Thessalonicher Brief sagen will, worin er eine starke Ermutigung ist, Ihr Lieben, wenn es dicker kommt, kein Hindernis für Gottes Reich. Bedrängnisse, Gegenwind, Druck können niemals Gottes Aufbrüche gefährden oder unterbinden. Gott ist Stärke. Gott ist der Herr der Geschichte. Er hat Jesus, seinen Sohn, gesandt. Er hat eine Erlösung vollbracht, die gilt für alle Ewigkeit. Wer wollte ihm entgegentreten? Warum ist all das nun für uns heute wichtig? Warum eine Predigt darüber? Hätte man irgendwie doch auch mal einen kleinen Gruppenabend verarbeiten können? Sonntagmorgen, Sommerzeit, Bedrängnisse, düster. Ihr Lieben, wir leben in einer anderen Zeit als die damals. Wir leben auch in einer ganz anderen Welt als die damals. Ohne Frage. Und doch empfinde ich, und ich glaube, da bin ich nicht mit allein, dass auch wir Christen in der westlichen Welt in der Zukunft es zunehmend schwieriger haben werden. Vielleicht spüren wir schon so manche Entwicklung über die letzten Jahre, vielleicht das letzte Jahrzehnt, wo wir merken, es ist nicht mehr ganz so geschmeidig im Miteinander in dieser Gesellschaft. Wir hören oder lesen von Dingen, die schwierig sind für Christen. Und ich rede ja nicht von Verfolgung, ich rede von Schwierigkeiten. Der gesellschaftliche Mainstream wendet sich immer entschlossener ab von Gott. Und wenn wir dem nicht nachgeben wollen, dann werden wir allein schon deshalb mehr und mehr an den Rand geraten. Und das ist dann vielleicht nicht unähnlich der Situation in Thessaloniki. Ich möchte es an einem Punkt deutlich machen, man könnte vieles rausgreifen, nur eines heute. Eines dieser Hauptgebote unserer Zeit heißt, sei authentisch. Und das ist manchmal oder eigentlich fast schon immer wie so ein Druck. Ich muss authentisch sein. Ich muss es schaffen, so zu leben. Das ist die Grundströmung, in der wir heute unterwegs sind. Das ist die Grunderwartung an das Leben. Nun versteht mich richtig, ich bin ein großer Freund davon, authentisch zu leben. Wenn das bedeutet, ich gebe nicht mehr von mir preis, als wie ich wirklich bin. Ich mache mich nicht größer, als ich bin. Ich verstecke mich auch nicht. Ich öffne mich für den anderen. Ich will ihm auf Herz-zu-Herz-Ebene begegnen. Dann bin ich echt. Dann kann ich dem anderen auch begegnen. Das finde ich unbedingt wichtig. Der Zeitgeist aber, der erhebt Authentizität zum obersten Gebot, zur letzten Rechtfertigung und zum alleinigen Maßstab. Und da wird es problematisch. Denn heute gilt, das Wahre liegt doch eigentlich im Menschen. Nicht in irgendeiner Moral, nicht in einer Idee, nicht von außen kommt es an den Menschen. Nein, im Menschen liegt das Wahre. Das heißt, was in mir ist, sagt mir, wer ich bin. Es ist eine nach innen gerichtete und von innen gelenkte Identität. Was meine Gefühle sagen, das ist die Wahrheit. Und was ich empfinde, das muss ich doch auch ausleben. Denn nur dann kann ich authentisch sein. Und das müssen doch alle anderen bitteschön respektieren. Und respektieren meint ja nicht nur akzeptieren, sondern auch für gut heißen. Da kommt nämlich noch der Schwanz dran. Es ist nicht nur Akzeptanz, sondern heißt das für gut, was immer ich tue. Wohin wird das führen? Zwei Dinge, die wir jetzt schon beobachten können. Es führt zum einen dazu, dass es keine gemeinsamen Werte mehr gibt. Wenn er nur das zählt, was in mir ist und nur das authentisch ist, was in mir ist und ich es auslebe, dann ist mein Maßstab eben mein Empfinden. Nicht mehr eine Konvention, in der wir uns als Gemeinschaft oder Gesellschaft bewegen. Ich. Damit ist Gott auch an den Rand gedrängt. Okay, wir leben heute in einer Zeit, wo so diese Sehnsucht nach spirituellen Erfahrungen enorm zunimmt, weil die Menschen merken, all das Äußere kann mich doch nicht innerlich satt machen. Aber sie suchen einen Gott, der so ein Zufluchtsort für sie ist, so ein Ort für ihre spirituellen Sehnsüchte. Sie suchen keinen Gott, der in ihr Leben hineinredet. Denn wenn Gott in mein Leben hineinreden würde, dann bin ich ja fremdbestimmt. Dann bin ich gar nicht mehr ich selbst. Dann gibt er jemand anders vor, was ich zu denken, zu fühlen, zu leben hätte. Gott wird an den Rand gedrängt. Und zum anderen merken wir, wie sich unsere gesellschaftliche Kommunikation verändert, weil es eben kein Miteinander so mehr gibt. Gesellschaftliche Kommunikation wird enorm aufgeladen, enorm aufgeregt. Braucht bloß mal so irgendwelche Kommentare lesen, wenn irgendjemand was sagt, Shitstorm drüber. Es ist gar keine Bereitschaft mehr, aufeinander zu hören, keine Bereitschaft mehr, miteinander zu reden und miteinander zu ringen. Denn man denkt, wenn der andere anders denkt als ich, dann denkt er nicht nur anders, dann liegt er falsch. Wenn er aber falsch liegt, dann muss ich meine Meinung durchsetzen, die ist ja richtig. Also ist man immer im Kampfmodus. Gott an den Rand gedrängt und eine aufgeladene, aufgeregte Kommunikation. Und mitten darin, ihr Lieben, glauben wir an den Herrn, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus sagt nicht, ich bin ein Weg, er sagt, ich bin der Weg. Er sagt nicht, ich bin eine Wahrheit, ich bin die Wahrheit. Er sagt nicht, ich bringe euch Leben. Er sagt, ihr findet das Leben in mir. Und das, ihr Lieben, klingt für unsere Zeit nicht nur altmodisch, altbacken, es ist geradezu anstößig. Es ist wie ein Stachel im Fleisch unserer Zeit. Das kann die gesellschaftliche Grundstimmung gar nicht aushalten. Deshalb werden Christen oft als Fundamentalisten verschrien. Wenn damit gemeint wird, wir stehen auf dem Fundament der Bibel, ist es okay. Aber es hat ja immer den Geruch, aggressiv gegen alle anderen zu sein. Jesus war nie aggressiv gegen andere. Ihr Lieben, wenn wir Jesus folgen wollen, unser Bekenntnis zu ihm nach wie vor hochhalten wollen, werden wir es zunehmend schwerer haben in unserer westlichen Kultur und Gesellschaft. Das ist leider so. Schauen wir nun mal einen Blick nach vorne. Was ist denn nun wichtig? Was kann uns dazu helfen, standhaft zu sein, wenn der Wind sich dreht oder wenn ein Gegenwind sich erhebt? Paulus hat hier 3 Impulse für uns. Und der erste, Bedrängnisse sind normal. Normal. Als ich zum Glauben kam, Jesus mein Leben eingeladen habe, habe ich so eine Phase von vielen Jahren hinter mir gehabt, wo ich echt gegrübelt habe. Ich wusste alles, bin christlich erzogen worden, aber ich habe Jesus nie erlebt. Das war wie eine Wand. Und dann plötzlich war diese Wand weg und ich habe Jesus erlebt. Ich habe Freude gefühlt an dieser Zeit, wie ich sie mein Leben vorher nicht gefühlt habe. Das kannte ich nicht. Tagelang bin ich durch die Gegend fast gehüpft vor Freude. Dachte, oh, ist das geil, Jesus lebt. Oh, ist das schön, Jesus lebt. Die bessere Variante. Und ich hatte das Gefühl, ganz dicht mit Jesus unterwegs zu sein. Nun, nach 1 oder 2 Wochen ließ dann so diese Freude ein bisschen nach. Da fing dann so eine Alarmanlage in mir an zu blinken, so langsam erst noch und wurde dann stärker. Und dann fing ich wieder an und dachte, Hand an den Puls, ist eigentlich was anders geworden, seitdem Jesus in dein Leben kam? Ist er jetzt wirklich da? War alles vielleicht nur Einbildung? Und ich habe eine Phase von ziemlicher Verunsicherung erlebt. Ich bin ein grüblerischer Typ. Ihr wisst, was ich dann gemacht habe die nächsten Wochen. Gegrübelt. Zweifel von links nach rechts geschoben und wieder angeschaut und nochmal von oben nach unten. Bis mir irgendjemand sagte, nun hör endlich auf zu zweifeln, Jesus ist in deinem Herzen, Punkt. Und dann habe ich begriffen. Wahrscheinlich habt ihr es alle auch erlebt. Ich habe begriffen, das ist doch normal, wenn Jesus mir begegnet, wenn er in mir etwas verändert, wenn ich ihm plötzlich ganz nahe kommen darf, werde ich auch angegriffen. Kommt der Feind Gottes und versucht, das mir wieder wegzunehmen, mich mit Zweifeln zuzuschütten, damit er mich aus der Nähe Jesu ziehen kann. Aber Jesus ist der Sieger, ihr Lieben. Das ist das Geniale, das ist das, was wir gar nicht so ermessen können. Er ist Tatsache der Sieger. Und wenn ihr mich fragt, wann ich diese Wahrheit erlebt habe, würde ich euch sagen, genau dann in solchen Situationen, wo es mir richtig doof ging. In Situationen, in die ich nicht wollte, habe ich erlebt, dass Jesus der Sieger ist, weil er mich da rausgeholt hat. Also, es ist normal, dass wir Gegenwind erleben. Nun möchte ich nochmal auf diese steile Aussage von Paulus zu sprechen kommen. Wir sind dazu bestimmt, Bedrängnisse zu erleiden. Das ist ja mal schärferer Tobak. Das ist nicht nur, kommt vor. Es ist mehr. Paulus hat das bewusst so zugespitzt formuliert. Eben weil er uns deutlich machen will, Leute, wacht auf. Wenn ihr Gegenwind, Widerstand, Bedrängnis erlebt, das ist nicht der Ausnahmezustand. Werdet deshalb nicht unruhig. Lasst euch nicht den Blick auf Jesus rauben. Es ist der Normalzustand, leider. Wir leben in einer Welt ohne Gott. Und wenn du sagst, ich lebe mit Gott, ich folge ihm, ich bin ihm gehorsam, na, was soll die Welt anderes machen? Entweder sagen sie, Halleluja, habe ich auch gesucht, Gott, oder sie sagt, nee, bleib mir vom Leib. Es ist der Normalzustand unserer Nachfolge. Und dann können wir das Neue Testament aufschauen. Wir können bei Petrus lesen, wir können bei Johannes lesen, Jakobus lesen. Wir finden es überall im Neuen Testament. Lukas, eine Apostelgeschichte. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und Jesus hat es ja auch gesagt. Er hat seinen Jüngern gesagt, wenn sie schon an mir das machen, wie viel werden sie an euch tun? Und sie alle sagen das ja nicht, damit wir jetzt auf unseren Stühlen immer kleiner werden und in die Knie gehen und sagen, oh, hätte ich das gewusst. Sondern sie alle sagen das, weil sie weder Fans von Schwarzmalerei noch von Schönfärberei sind. Sie wollen uns nur helfen zu verstehen, was ist die Realität, in der wir antreten oder angetreten sind, Jesus nachzufolgen. Also, wenn du unter den Menschen, mit denen du Kontakt hast, Gunst hast, wenn sie dich wertschätzen, wenn du als Nachfolger Jesu dort leben kannst und es dir gut geht, sei dankbar, sei dem Herrn von Herzen dankbar. Sag nicht, oh danke Herr, das ist so das normale Leben. Sag dankbar, Herr, das ist das Besondere, was du mir schenkst. Das ist nicht normal, es ist eine besondere Gnade. Und sei bitte nicht irritiert oder verunsichert, wenn der Wind dreht. Wenn plötzlich Stress aufkommt, weil du an Jesus glaubst. Wenn man dich plötzlich meidet, weil du an Jesus glaubst. Wenn man komisch auf dich schaut, weil du die Bibel liest. Sei nicht verunsichert. Dann darfst du vertrauen, Jesus ist mit dir. Schau auf Jesus, meine Hoffnung und meine Zuversicht, meine Stärke, mein Licht. Christus ist es. Und er hat alles getragen, was du vielleicht erdulden musst. Und vielleicht können wir so eine Zeiten lernen zu sehen, wir folgen ihm jetzt einen Teil weit nach in seinem Leiden. Wie können wir standhaft bleiben, wenn der Wind dreht? Indem wir uns der Realität stellen, sagen, Herr, danke für all das Gute, was du uns schenkst. Wir wollen uns in dir festmachen, nicht in unserem Leben, das relativ ruhig und gut läuft. Zweiter Gedanke. Ermutigt einander. Das kann uns stark machen. Habt ihr noch im Ohr, wie Paulus reagiert hat auf die Rückkehr von Timotheus? Er hat uns gute Nachrichten gebracht von eurem Glauben und von eurer Liebe. So sind wir in unseren Kämpfen durch euch und euren Glauben getröstet worden. Denn nun leben wir wieder, weil ihr im Herrn feststeht. Gute Nachrichten bauen auf. Schlechte hören und lesen wir jeden Tag und wir wissen, was sie auslösen. Ein paar Jahre später hat Paulus an seinen Timotheus Folgendes geschrieben. Gott hat uns doch nicht einen Geist der Furcht gegeben. Man kann es übersetzen auch der Entmutigung, der Verzagtheit, der Angst. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Besonnenheit. Der Heilige Geist ist kein Freund dieser aufgeregten, aggressiven Kommunikation. Aber er ist der Geist der Ermutigung. Jesus nannte ihn Parakletos, im Griechischen von dem Verb ermutigen abgeleitet. Er ist der Tröster, der Ermutiger. Und die Frage ist, oh, wie wird das werden? Wie kann ich Jesus nachfolgen, wenn es heftiger wird, wenn es vielleicht schwieriger wird, wenn ich hinterfragt werde? Dann ist nicht die Frage, wie lege ich mir irgendwas zurecht, dass ich clever antworten kann. Die Frage ist, lebt dieser Geist in mir, der Geist der Ermutigung, der Heilige Geist? Wie kann ich ihm Raum geben? Wie kann er mich ermutigen? Wie kann ich ein Ermutiger meiner Geschwister sein? Wir haben vorhin einen richtig genialen Erfahrungsbericht gehört. Das ist ja nicht so, dass wir an der Stelle euch unter Stress bringen wollen und sagen wollen, erzählt doch mal was. Ich glaube, genau das ist eine Ebene, wie der Heilige Geist Ermutigung in unser Herzen legt. Da, wo Gott heute unterwegs ist. Ich sage es gerne, als Prediger ist es so ein bisschen eine Dämpfung für meine Zunft, aber ich glaube, eine Predigt wiegt nicht so viel wie ein Erfahrungsbericht, wo jemand Jesus erlebt hat. Und das ist okay, das ist gut. Weil diese Art von Ermutigung, die brauchen wir. Und darum möchte ich euch heute ermutigen, dass ihr davon reichlich Gebrauch macht. Das kostet einen Schritt, einen Mut, ermutiger zu werden. Aber erzählt doch dort, wo ihr seid, in den Kleingruppen, hier im Gottesdienst, wenn ihr so einen Raum öffnet, erzählt doch von dem, was ihr mit Jesus erlebt habt. Bitte nicht verstehen, als jetzt muss ich die ultimative Erfolgsmeldung bringen. Wer von uns kann denn ultimative Erfolgsmeldungen bringen? Ich glaube, das würde uns auch nicht unbedingt nur ermutigen. Aber miteinander zu teilen, wo wir Jesus erlebt haben, wo Jesus mir begegnet ist, oh, danke, Herr, ich habe so viele Fragen, aber eines weiß ich jetzt, du bist an meiner Seite. Ich habe die Fragen immer noch, aber du bist da. Jesus, du hilfst mir, diesen Weg zu gehen, auch wenn ich nicht weiß, wohin er mich führt. Aber so wie David es im Psalm 23 betet, dein Stecken oder dein Stab, dein Hirtenstab, die sind für mich Trost, die sind für mich Ermutigung. Ich klammer mich an dieses Stück Holz, weil ich weiß, du hast es in der Hand. Ich sehe den Weg nicht, aber ich weiß, du bist da. Jesus, du wirst am Ende alles gut machen. Und ich glaube, diejenigen Erfahrungen, die gehen am tiefsten hinein, wo jemand dasteht und sagt, er macht es gut. Ich sehe es jetzt noch nicht. Aber ich gehe jetzt einen Schritt des Vertrauens. Der Heilige Geist will uns ermutigen und uns lehren, dass wir selber Ermutiger sind. Wie hören wir denn solche Erfahrungsberichte? Man kann sagen, ja super, oh, klasse, Halleluja, ermutigt. So will ich auch hören. Oder man kann sagen, das ist schon die dritte und vierte Person, die heute sagen, dass Gott gut ist und in ihrem oder seinem Leben etwas bewegt hat. Gott, aber warum nicht bei mir? Was machst du denn bei mir? Schläfst du bei mir? Ich möchte euch ermutigen, bewusst euch ermutigen zu lassen, nicht zu vergleichen. Wir sind so dicht dran am Vergleichen. Wenn Gott bei ihm und bei ihr, dann auch bei mir. Quatsch, Gott geht mit jedem von uns einen eigenen Weg. Aber lass dich ermutigen, lerne dich ermutigen zu lassen. Wisst ihr, wann Paulus diesen Freudenausbruch hatte? Er saß gerade in Korinth und da ging es drunter und drüber und er hatte keine Peilung, wie er das Schiff wieder rumreißen konnte. Er konnte schon denken, Mann, überall, wo ich hinkomme, gibt es Turbulenzen. Ja, er hat es noch nicht gesehen, wo es hingeht, aber er hat gehört von Timotheus, die Thessaloniker, die lieben Jesus. Die lieben einander. Die halten an der Hoffnung fest. Und was macht er? Ich halte mich an dem fest, was Jesus tut. Was er in Thessaloniki gemacht hat, vielleicht macht das auch in Korinth, vielleicht auch nicht. Aber er ist treu, er ist gut. Ich lasse mich ermutigen. Lass dich ermutigen. Vergleiche dich nicht. Und der letzte Impuls für heute, investiert in Liebe und Heiligkeit. Immer mal wieder lese ich davon, wie verfolgte Christen uns, die wir nicht verfolgt sind, aufrufen zu beten. Und sie sagen dann, bitte betet nicht, dass unsere Verfolgung aufhöre. Betet, dass wir Jesus treu bleiben. So krass, oder? Also ich vermute, zu 70% würden wir sagen, ja, wir beten für sie. Herr, lass die Verfolgung aufhören. Und sagen, nein, bitte nicht so. Wir wollen Jesus treu bleiben. Paulus macht das ganz ähnlich hier. Er betet für die Leute in Thessaloniki. Euch lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, damit eure Herzen untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott, vor unserem Vater bei der Wiederkunft Jesu Christi. Paulus betet nicht um die Änderung der Situation, sondern um die Veränderung der Herzen. Nächste Woche wird Hajo über Heiligkeit predigen. Kapitel 4 spricht viel davon. Heute nur dieses: überströmend werden in der Liebe. Leben wir im Druck, sagt Paulus, betet, dass ihr überströmend werdet in der Liebe. In der Liebe zu Gott, zueinander und zu allen. Das ist ein schönes Bild, finde ich. Also normalerweise denkt man ja so, wenn ich Liebe üben soll, dann nehme ich halt meine Gießkanne, da habe ich die Liebe drin, die ich so habe, und dann gieße ich die Pflänzchen um mich herum, die Leute, und irgendwann ist das Ding leider alle. Oh, jetzt muss ich erstmal in Urlaub gehen. Das ist nicht das Bild, was Paulus hier benutzt. Im Römerbrief schreibt er: Die Liebe Christi ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ausgegossen. Nicht Tropfen um Tropfen. Das Bild ist dieses: Mein Herz lasse ich füllen von Gott. Und wenn es überfließt, dann fließt es weiter. Ich bin gar nicht derjenige, der aus sich die Liebe rausholen muss und oh, ich muss mich so zusammenreißen. Nein, es ist einfach wieder die eine Frage, die es uns seit Monaten beschäftigt. Wie kann ich diesem Geist, der die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen hat, wie kann ich diesem Geist Raum geben in mir? Die Liebe Gottes ist schon da in dir, das ist die Botschaft des Evangeliums. Die kommt nicht irgendwann über dich und irgendwann bist du auch so reif, so weit, dass du ein bisschen mehr lieben kannst. Das ist Quatsch. Ausgegossen durch den Heiligen Geist. Nur sind wir oft so, dass wir uns schützen, das habe ich letzte Woche erzählt, und dem Geist nicht Raum geben, dass er fließen kann und er durch uns diese Liebe Jesu weitergeben kann. Zueinander, in der Gemeinde und zu allen. Die Frage ist also nicht, ob Gott das hinkriegt, dass ich mehr liebe. Die Frage ist, ob ich das ernsthaft will. Ihr Lieben, wie kann eine Gemeinde standhaft werden, standhaft sein, standhaft bleiben, wenn sie sich ermutigt, unerschrocken Jesus nachzufolgen? Egal in welcher Zeit, egal unter welchen Umständen, weil es um Jesus geht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht. Eine Gemeinde wird standhaft leben können, wenn sie lernt, einander zu ermutigen und dadurch hilft, dass wir Jesus im anderen sehen. Und wenn sie in der Liebe wächst. Aber die Gemeinde sind nicht irgendwie alle anderen eine ominöse Größe. Die Gemeinde sind zunächst einmal du und ich. Und meine Frage, mit der ich schließe: Was ist dein nächster Schritt? Was willst du ergreifen? Amen.